Wenn wir jetzt in einer bestimmten Art von Gemeinde wären, dann würde der Prediger heute Morgen zuerst der Versammlung zurufen, Christus ist auferstanden, und die Gemeinde würde antworten, er ist wahrhaftig auferstanden. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Wir möchten uns auch heute unter anderem um die Auferstehung kümmern, geistlich. Aber ich möchte zuerst etwas aus dem Alten Testament lesen, bevor wir uns auch mit Lukas 24 etwas näher beschäftigen, mit Teilen daraus. 1. Mose 5 ist eines der merkwürdigsten und trotzdem bemerkenswertesten und vielleicht tiefsten Kapitel der ganzen Heiligen Schrift. Das ist ein Kapitel, wo man normalerweise drüber liest. 1. Mose 5, das ist praktisch eine Aufzählung der Nachkommen Adams bis auf Noah. Und was hier auffällt, wenn man das sieht, dann sieht man ganz nüchtern sachlich, da wird Adam genannt und dann kommt immer stichwortartig eine Beschreibung. Adam, er starb. Dann kommt Seth und er starb. Und dann kommt Enosh und er starb. Dann kommt Kenan und er starb. Dann kommt Mahalalel und er starb. Dann kommt Jared und er starb. Eishub, Henoch ist mit Gott gewandelt, wird hinweggenommen. Von ihm wird nicht berichtet, dass er stirbt, aber es geht dann weiter. Methuselah, und er starb. Lamech, und er starb. Und dann kommt Noah. Und jetzt könnte man schon denken, bei Noah, ja, jetzt endlich jemand, der Gott gedient hat. Und das ist auch so. Wenn man aber 1. Mose 9, Vers 29 liest, auch das Ende Noahs, dann heißt es ganz einfach, und er starb. Und da sieht man etwas Brutales. Es ist brutal. Ich meine das Wort wirklich so. Da sieht man die Realität des Todes. Wisst ihr, man kann auch an solchen Feiertagen wie Ostern, heidnisches Wort, aber am Tag der Auferstehung kann man viel reden über religiöse Dinge, Gefühle, Tradition, aber es gibt etwas in diesem Leben, das kann man nicht wegdiskutieren. Und ich denke, wir Älteren, wir sehen das spätestens, wenn wir in den Spiegel sehen. Da siehst du plötzlich etwas. Du siehst plötzlich weiße Haare, du siehst Falten, du siehst, wo früher gestraffte, gespannte Haut war, und jetzt Runzeln. Du siehst, wo vorher Fitness war, Dynamik, siehst du plötzlich Gebrechlichkeit. Du siehst, da ist etwas. Der Zahn der Zeit hat genagt. In Wirklichkeit ist es ja gar nicht der Zahn der Zeit, sondern es ist die Sünde, die einfach sich auswirkt. Gott hat beschlossen, dass der Mensch 70 oder 80 Jahre alt wird. Alles, was drüber geht, ist große, unverdiente Gnade. Und man sieht es auch noch im Sündenfall, wurde die Menschen ja noch 900 Jahre alt, relativ alt. Und dann, als dieser Wassergürtel, der die Erde umspannt hat, so wie 1. Mose es beschreibt, herunterkam, dann war hier ein gewisser Schutzfaktor weg. Und dann wurden sie noch 120, eine Zeit später nur noch 70 oder 80. Also es ist eine gewisse Logik. Aber eines ist Realität, Tod. Du kannst hingehen, wo du willst, siehst du tot. Man darf ja nichts sagen, gell? Weil der Mensch flieht den Tod. Auch der Karl Valentin, der ja ein großer Spötter war mit seiner Partnerin, mit der Liesel Karlstadt in München, wo alle gelacht haben, da denkt, das ist der große Mann, der das Leben im Griff hatte. Ein Kutscher, der letztendlich dem Mann eine Lektion erteilen wollte, und zwar, es war der Kutscher, der den Leichenwagen gefahren. Wir haben früher in Halbstadt auch noch den Leichenwagen gehabt, das weiß ich noch, so eine schöne Kutsche mit Bordeln und schwarzen Vorhängen, und da haben wir die Särge auf den Friedhof gefahren mit dieser Kutsche, das weiß ich noch, wo ihr Kind war. Und dieser Kutscher, der Leichenwagen, der frühere, der ist dann hingegangen und hat der Karl Valentin durch ganz München gejagt mit dieser Kutsche. Und er hat nämlich etwas gewusst, dass dieser Spötter, so wie Voltaire, dieser Spötter, dieser große Komiker, eine furchtbare Angst vor dem Tod hatte. Und die Bibel ist hier ganz realistisch. Sie sagt, der Tod ist die größte Realität vom Sündenfall her hier in dieser Welt. Römer 5, 12. Darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Das ist einfach eine Tatsache. Kinder Adams, dein erster Vater hat gesündigt, so steht es im Jesaja 43. Und da kommt das Elend dieser Welt her, da kommt letztendlich die Krankheit her. Da kommen die Alterungsprozesse her. Da kommt auch die Not in dieser Welt her. Wisst ihr, es ist ja völlig unlogisch. Wir haben genügend Geld, wir haben genügend Nahrungsmittel, wir haben genügend Dinge, die vorliegen, an Ressourcen, die würden ausreichen für die ganze Welt. Und trotzdem hast du hier auf dieser Erde etwas, das ein Großteil oder ein großer Teil dieser Erde im Elend dahin zieht und Kinder verhungern. Es ist völlig unlogisch. Es gibt überhaupt keine Logik. Da muss etwas sein, das man nicht erklären kann. Das ist das, was die Bibel Sündenfall nennt. Die Verderbnis des Menschen und die Folge ist der Tod. Ist nur eine Frage der Zeit. Man kann es auch nicht aufhalten, doch keine Tricks. Römer 6, 23 ist relativ einfältig und einfach. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Ist einfach so. Wir sind Sünder, wir werden als Sünder geboren. Wenn sich jemand überlegen will, ob die Bibel stimmt, du brauchst keine Beweise, du brauchst keine Archäologie, du brauchst keine geschichtlichen Hintergründe. Du musst nur hingehen, musst dir den Mensch ganz nüchtern, sachlich ansehen. Wie er ist, wie er reagiert, was er tut. Du musst nur sehen, was mit ihm passiert. Und da hast du Beweis, dass hier der Sündenfall ist. Es gibt nämlich keinen logischen Grund, warum ein Mensch stirbt. So ein Alterungsprozess, das ist ein Phänomen. Das ist der geistliche Tod, der in die Gene drin sitzt. Hat uns Adam eingebrockt. Ja, jetzt sagt die Bibel, die ist ja sehr realistisch. Sie sagt in Hebräer 2,14, sie sagt, und ich denke, da haben wir so ein Zentrum, warum der Mensch so ist, wie er ist. Sie redet von dem, der die Macht des Todes hatte. Da steht im Griechischen Kratos. In Krataia ist die Selbstbeherrschung. Kratos bedeutet ganz einfach, man kann es im Deutschen mit vielen Worten übersetzen, wenn ich es neumodisch übersetzen müsste, würde ich Kratos mit Kontrolle übersetzen. Das heißt, der Teufel hat die Kontrolle über den Tod gehabt. Ist keine Frage. Der Teufel war der, der keinen mehr rausließ aus diesem Tod, wenn er mal ihn hatte. Wisst ihr, von daher ist hier etwas, und die Bibel redet dann hier im Hebräer 2 davon, dass Menschen gefangen waren durch Todesangst ihr Leben lang. Und das ist etwas, wenn du mit den Leuten redest, selbst mit Leuten, die gläubig sind, wenn einmal die Stunde des Todes naht, dann merkst du, dann bricht das ganze Gebäude zusammen und plötzlich kommt diese existenzielle Angst, weil sie merken, der Tod ist nichts Natürliches. Das ist ja das, was das Ganze ausmacht. Der Tod ist nicht natürlich, sondern der Tod ist etwas fremdartig Bedrohliches, das in der ursprünglichen Konstruktion des Menschen keinen Platz hatte, weil der Mensch geschaffen ist, um mit Gott zu leben, und zwar ewig zu leben. Dieser Tod ist etwas Fremdes. Und darum hat der Mensch, jeder, so Angst, wenn der Tod kommt. Ist normal. Aber wenn du siehst, er starb. Du stirbst nicht, ich sterbe auch. Wenn der Herr nicht vorher kommt, ist keine Frage. Wir werden sterben. Wir werden durch dieses Tor der Ewigkeit gehen und wohl mir und wohl dir, wenn du weißt, was sich auf der anderen Seite erwartet. Ich kann mir sagen, jetzt drohst du. Ich sage, brauche ich doch nicht drohen. Das ist einfach Realität. Natürlich, wenn du jung bist, verdrängst du das. Das ist normal. Aber sobald du ein bisschen älter wirst, fängt der Verstand an zu arbeiten und du siehst ja, was läuft. Ich sehe das. Ich war 41 Jahre auf dieser Bank. Und ich war von diesen 41 Jahren 30 Jahre im direkten Kundenverkehr. Und ich lese jeden Tag die Zeitung. Und was ich immer mit Interesse lese, das ist so der Höhepunkt der Spannung, unter anderem, wenn ich die letzten zwei Seiten aufschlage, die Todesanzeige. Weißt du, dann siehst du plötzlich deine Kunden, mit denen du ein normales, ein nettes Liebesverhältnis hattest, das war toll. Und die waren jung und die waren teilweise gar nicht so alt und das waren blühende Menschen. Und jetzt siehst du Todesanzeige 1, 2, 3, 4, 5, die sterben alle weg. Und mein Kassier, der ein großer Spötter war, aber manchmal hat es ihn schon gepackt. Er sagte mal zu mir, Karl Hermann, mein Großvater hat gesagt, wenn die Sterberei nicht aufhört, trifft es uns auch noch. Und ich denke, du hast recht. Aber als dann seine Tochter in größte Nöte kam, dann kam er zu mir und hat gesagt, du, wenn du mal was hast für Anfänger, nehme ich mit. Du merkst, gell, wenn es dann einmal ans eigene ging, wenn es einmal ans eigene Fleisch geht, dann sieht die Sache anders aus. Und der Tod geht ins eigene Fleisch. Wir können nicht ausweichen. Das ist das Brutale. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und da kommt die Lebensangst her. Und da kommt die Angst her, zu sterben. Da kommt die Angst her vor dem, was sein wird. Und jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz schlimmen Punkt. Diese Angst ist berechtigt.
Die Angst ist richtig,
weil Hebräer 9, 27 sagt uns, nun aber ist er einmal offenbar worden in der Vollendung der Weltzeiten. Und da wird erklärt, was der Herr Jesus dann getan hat für die Sünder. Und dann 27 heißt es, unser Gewissen dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Das heißt, danach ist das Gericht. Das müssen wir uns einfach vergegenwärtigen. Da kann man drüber philosophieren und drüber reden und das für wahr halten und nicht für wahr halten. Wisst ihr, das Problem ist ja, wenn etwas Realität ist in diesem Universum, dann kannst du es verdrängen. Das machen viele Leute, die verdrängen das. Ich hatte mal einen Chef, der hat immer gesagt, ich sag mir so lang vor, dass es nicht so ist, bis ich selber glaube, hat er immer gesagt. Aber das hat ihm auch nicht geholfen. Du kannst ja besser lügen, weil du dann aus Überzeugung sagst, so ist es, obwohl du selber vor 5 Tagen noch gar nicht geglaubt hast, bis du dich selber, ich sag's mal vorsichtig, durch Autosuggestion hypnotisiert hast und das dann glaubt hast. Aber du kannst den Tod verdrängen, aber es ist Realität. Und alles, was Realität ist, da hilft Verdrängen nichts. Du kannst es vergessen, kurzfristig, aber irgendwann trifft es dich. Und das ist es, was einfach Realität ist. Offenbarung 20. Und darum ist es so, dass der Mensch zu Recht Angst hat. Es fängt schon bei 12 und ich sah die Toten, kleine und große. Friedrich der Große hat ja auch gesagt, er will nicht auferstehen. Es wird ihn keiner fragen, der wird auferstehen wie jeder andere auch. Hitler wird auferstehen, Kennedy wird auferstehen. Alle die großen Politiker werden da verstehen, aber auch der Fritz Mayr und der Max Müller, von denen kein Mensch auf dieser Erde was gewusst hat, sie werden genauso auch verstehen. Ich und du werden auch verstehen, wenn wir sterben, bevor der Herr Jesus kommt. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet. Ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens, das wichtigste Buch, das es in diesem Universum gibt. Die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Also einmal hast du ein Bestandsbuch, das ist wie auf der Bank, da gibt es eine Bestandsführung. Da hast du praktisch ein Buch, wo einfach drinsteht, Buch des Lebens, wer ist gerettet und wer ist nicht gerettet. Und als zweites hast du ein Beweisbuch, wo die Werke aufgezeichnet sind, alle, wo man genau sieht, dass du zu Recht verdammt wirst. Jetzt sagt die Bibel, ganz nüchtern, sachlich, sie werden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich, das ist der Scheol, dieser Aufenthaltsort, der erst entstanden ist nach dem Sündenfall, wurden in den Feuersee geworfen, das ist die Hölle. Das ist der zweite Tod. Wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Jetzt kommen wir zum Punkt. Jeder Mensch, der nicht im Buch des Lebens eingeschrieben ist, jeder Mensch, der nicht wiedergeboren ist, jeder Mensch, der nicht gerettet ist durch Jesu Blut, jeder Mensch, der nicht diese Gewissheit hat, dass er in diesem Buch als lebendig steht, hat berechtigten Grund und hat berechtigten Grund, wirklich Angst zu haben. Die Angst ist okay. Die Angst ist richtig, weil die ist realistisch. Das hilft dir nichts. Ob du dran glaubst oder nicht dran glaubst, interessiert keinen Menschen. Das ist völlig egal. Es ist einfach so. Hebräer 2,14, wenn wir nochmal zurückgehen in dieses Kapitel, da geht Gott einfach hin, zeigt uns etwas. Er zeigt, warum der Herr Jesus als der Sohn Gottes, der ja, ich denke, es muss uns immer wieder klar sein, da gibt es auch diese dumme Diskussion über die Person Jesu. Die Heilige Schrift ist auch kein theologisches Buch, es ist ein ganz einfaches Buch. Sie beschreibt ganz nüchtern sachlich, so dass der einfältigste Mensch verstehen kann, was Sache ist. Sie beschreibt relativ einfach und sagt, dass der Herr Jesus sogar in der Gestalt Gottes war. Er hatte also den gleichen Körper wie Gott, der Vater. Aber dieser Körper war Geist, weil Gott Geist ist. Sie sagt dann, warum wurde der Herr Jesus praktisch aus der Ewigkeit vom Vater im Himmel geschickt? Warum musste er diesen göttlichen Körper niederlegen? Nicht seine Gottheit, aber seinen Körper. Warum musste er den niederlegen? Warum kam er? Jetzt sagt Hebräer 2,14, da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er, nämlich der Jesus, gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod, seinen Tod, ist jetzt der Unterschied, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht, die Kontrolle des Todes hatte, nämlich den Teufel. Und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft oder Sklaverei gehalten wurden. Jetzt sagt die Bibel was ganz Einfaches. Gott schickt Herr Jesus, um dem Tod die Macht zu nehmen. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Das ist vielleicht der Punkt, der hier, sagen wir mal, das Zentrum darstellt. Und wenn man die ganze Heilige Schrift durchforscht, dann sieht man plötzlich etwas, wie Gott hier einen ganz perfekten Plan hat, um uns aus diesem Elend herauszureißen. Ich lese 2. Timotheus 1, Vers 10. Oder vielleicht lesen wir schon ab 9. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes. Das war der Plan. Und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben worden ist. Da steht Chronos. Das ist wirkliche Zeit. Das sind ewige Zeitabläufe. Und die Bibel sagt ganz klar, dieser Vorsatz, diese ganze Gnade, alles, was Gott geben wollte, sind in Christus Jesus gebündelt vor Grundlegung der Welt. Und jetzt gibt Gott es als Paket, alles in Christus. Und in Christus ist alles geschehen. Der ganze Vorsatz, der ganze Plan Gottes war alles in Christus. In dieser Person, die jetzt sagt er plötzlich etwas, offenbar geworden ist. Und da steht nicht das griechische Wort für Offenbarung. Apokalypsis ist was ganz anderes. Sondern da steht das Wort für Erscheinen. Phanero, das heißt, es wird einfach sichtbar. Es ist einfach die Zeit da. Einfach Gott lässt es erscheinen. Also es war keine besondere sensationelle Offenbarung, sondern es war einfach ein Hervortreten, ein Kommen. Es war natürlich, plötzlich war dieser Mensch da, plötzlich war die Erlösung da. Ein Mensch, der wirklich Gott war. Die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters, Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Jetzt siehst du plötzlich, er hat dem Tode die Macht genommen. Er hat ihn entmachtet. Er hat den Tod so letztendlich durch die Erlösung beherrscht, dass der Tod für einen Gläubiger kein Problem mehr ist. Ich war ein junger Gläubiger. Ich werde es nie vergessen. Mit einer der erschütterndsten Erlebnisse, die ich jemals hatte, als ich das Traktat las von einem, war Aktion zur Verbreitung der Heiligen Schrift. Ich weiß nicht, ob es noch gibt, aber da wurde beschrieben, wie ein Diener in Lissabon in die Ewigkeit ging. Das hat mich immer interessiert, wie sterben die Menschen? Es gibt große kommunistische und große ideologische Herrscher, die haben Stühle um Vergebung angefleht, als sie im Alter waren, als sie verwirrt waren. Es gibt berühmte Dichter, berühmte Männer, die haben gesagt, mehr Licht. Das ist klar, weil die Finsternis da war, weil der Teufel da war, weil hier das Elend da war, weil die Hölle, die Vorhölle auf sie gewartet hat. Aber dieser Mann, als der starb, das hat mich mit dem meisten geprägt, das hat mich getroffen bis ins Mark als junger Gläubiger, als hier beschrieben wird. Sie haben dann beschrieben, er liegt auf dem Totenbett, die Familie steht im Rimm, er macht die Augen auf und sagt, Triumph! Es gehört schon was dazu, auf dem Bett Triumph zu sagen. Die Gottlosen haben teilweise gespottet, haben gesagt, wenn das Evangelium wirklich stimmen würde, dann müsste die Gläubiger mit Triumph oder die müsste die Gläubiger triumphal in die Ewigkeit gehen. Genau so ist es. Dieser Diener sagt Triumph. Heute geht ein Mensch gewaschen durch Jesu Blut in den Himmel. Er macht die Augen zu und ist in der Ewigkeit. So kann man ruhig sterben. Das ist ein Sterben, wo du sagst, da, das ist gestorben im tiefsten Sinne des Wortes. Die Bibel sagt ganz klar, Gott schickt seinen Sohn aus den Ewigkeiten, lässt ihn Mensch werden, lässt ihn dieses kostbare und teure Blut vergießen, um uns zu erlösen. Mit einer der entscheidenden, sagen wir, Plan- und Zielvorgabe Gottes war, den Tod auszuschalten. Den geistlichen Tod, den Adam herbeigeführt hat, den zu vernichten. Und das hat der Herr Jesus am Kreuz von Golgatha getan. Und darum kann auch Offenbarung 22 was ganz, ganz Sachliches sagen. Gell? Man muss die Bibel einfach einfältig sehen, was sie sagt. Sie sagt am Schluss, wenn die Bibel fertig ist. Wenn du dir nochmal überlegst, du bist jetzt fertig, du liest die Bibel durch. Ich habe Kollegen gehabt, die haben die Bibel, ich habe ihnen eine Bibel geschenkt. Die haben die einmal angefangen bei 1. Mose und ich habe immer geglaubt, das schafft keiner. Spätestens im 4. Mose 7 bricht er zusammen. Aber stimmt nicht. Du hast im intellektuellen Bereich Leute, die ziehen das durch. Ich habe einen Kollegen, der hat die Bibel begonnen bei 1. Mose zu lesen und dann war er fertig bei Offenbarung. Und dann kam er zu mir und gesagt, jetzt verstehe ich ganz viel. Jetzt verstehe ich, warum Opfer sein muss, jetzt verstehe ich die Stiftshütte, jetzt verstehe ich, warum die Religion das gar keinen Wert hat. Wunderbar. Nach einer Zeit kam er und sagt, jetzt bin ich am zweiten Mal am Lesen. Ich weiß nicht, wie es mit ihm geendet hat. Als ich wegging von der Bank, war er noch nicht bekehrt. Aber er war ein fleißiger Leser, hat die Bibel durchgelesen. Und jetzt muss man einfach nüchtern sachlich sehen, wenn man die Bibel liest und kommt zum Schluss, dann sagt Gott etwas. Der Geist und die Braut sprechen. Der Geist, der Heilige Geist, die Braut, der Leib Jesu Christi, die Gemeinde, sprechen, komm, und wer es hört, der komme. Und wer da dürstet, der nehmt, und wer da komme und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Er bietet jetzt den Menschen umsonst diese große Erlösung an. Das ist etwas Gewaltiges. Weil das ist das, was der Herr Jesus getan hat. In dem Moment brauche ich keine Angst mehr vom Tod zu haben. Jetzt kann ich sterben. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Heinecker gelesen habt, von diesem Lehrer, die Schlachter veröffentlicht hat. War mit einer seiner ersten Schriften. Und Heinecker war ein einfältiger Mann, ein Flachspinner, und der seinen Lehrerberuf dazu benutzt hat, um den Kindern das Evangelium weiterzugeben. Und der hat Erweckung erlebt. Da sind die Kinder sind in der Mittagspause zu ihm gekommen und haben gesagt, Lehrer, ich will dir etwas sagen. Da sagt er, was denn? Ich bin ein Sünder und ich bin verloren. Da hat Gott Sünderkenntnis gegeben durch die Arbeit dieses Mannes. Und dieser Heinecker wurde eines Tages zum todkranken Mann gerufen. Der hat mit diesem Mann geredet, so wie man halt mit kranken Leuten redet. Und dann sagt dieser Mann zu Heinecker, und Heinecker war ein einfältiger Mann, der Gottesfurcht hatte, sagt dieser Mann zu Heinecker, mein Arzt hat gesagt, ich bin bald gesund. Und Heinecker wusste nicht, warum. Auf jeden Fall, Heinecker rutscht es raus und sagt, nein, so in 14 Tagen bist du tot. Der stand selber so erschrocken über dem, was er gesagt hat, dass er raus ist und heim ist. Schreckliche Gewissensqualen, schreckliche Vorwürfe. Er hat gesagt, was habe ich getan? Statt diesem Mann das Evangelium zu bringen, statt diesen Mann zu trösten, habe ich sowas Furchtbares gesagt. Der ist fast verzweifelt. Kurz darauf klingelt es. Der Sohn dieses Mannes steht vor der Tür und sagt, komm. Heinecker hat sich fast nicht getraut und er ist dann mitgegangen. Kommt zur Tür rein, wollte gerade beginnen, sich zu entschuldigen und das Ganze hier wieder in Ordnung zu bringen, sagt der Mann, Heinecker, du hast recht. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, was am selben Tag oder ein paar Tage später, ich denke so aus der Erinnerung, ein paar Tage später, ist ja egal. Auf jeden Fall, als er gerufen wurde, dann war der Mann im Zustand und hat gesagt, du hast recht, ich bin ein Narr, ich weiß eigentlich innerlich, dass ich sterben muss. Und dann war plötzlich der Bote bereit, dass Heinecker mit ihm reden konnte. Er hat ihm dann das Evangelium verkündigt. Und es ist wirklich passiert, es ist ungeheuer. Wenn es wirklich nur Prophetie gibt, dann ist so ein Fall. Der Mann starb genau nach 14 Tagen. Als Gotteskind, bekehrt. Wisst ihr, das siehst du. Gott ist barmherzig. Gott will nicht den Tod des Sünders, sagt die Bibel. Ausdrücklich, von keinem Sünder. Sondern er will, dass ich bekehre und lebe. Und das ist das, was dieses große Evangelium ausmacht. Und in Hebräer 2,9, also wieder dieses Kapitel Hebräer 2, dort heißt es, wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Das heißt zu Deutsch, der Herr Jesus hat den Tod für uns stellvertretend erduldet. Und aus dem Grund ist die Erlösung so, dass dieser Tod, wenn der geschieht, wir in Christus sind, dann ist der Tod für uns nur eine Durchgangsstation, nicht mehr dieses furchtbare Ereignis, wo die Vorhölle und später die Hölle auf uns wartet, sondern dann wartet auf der anderen Seite der Herr Jesus. Ich habe mich sehr gefreut, dass, ich glaube, am letzten Seniorenmittag, dass man das Lied gesungen hat, der Erste, den ich sehe, wird Jesus sein. Das haben wir immer gesungen als junge Gläubige. Wenn ich die Augen schließe und sterbe, der Erste, den ich sehe, wird Jesus sein. Das ist herrlich, wenn man die Gewissheit hat. Die Bibel sagt, darum ist er gekommen, dass der Tod keine Macht mehr hat, dass der Tod keinen Schrecken mehr hat, sondern wenn du wirklich gewaschen bist in Jesu Blut, dann machst du die Augen zu und machst auf der anderen Seite auf und du siehst das Angesicht Jesu. Das ist herrlich. Wisst ihr, wenn es um Sterben geht, dann hört alle Philosophien, alle Theorien, dann hört das der ganze Unsinn auf, dann kommt die Realität und dann wohl mir, wohl dir, wenn auf der anderen Seite mich der Richtige erwartet, nämlich der Jesus. Jetzt kommen wir zum Lukas. Lukas ist das Evangelium, das die Menschheit Jesu stärker beleuchtet. Johannes beleuchtet stärker die Gottheit. Matthäus beleuchtet stärker den König Israels, der Messias. Markus beleuchtet stärker das Opfer. Und hier hast du eher die Menschwerdung und die Menschheit Jesu. Und in Lukas 23, Vers 44 heißt es, es war um die sechste Stunde, sechs ist die Zahl des Menschen. Am sechsten Tag wurde der Mensch geschaffen. Alles, was übermenschlich ist, der Antichrist, hat die Zahl 666. Sechs ist die Zahl des gefallenen Menschen. Das ist eine Finsterniszahl. Und eine Finsternis kam über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Das heißt, da kam Finsternis, das ist furchtbar. Da ist hereingebrochen, die Sonne wurde verfinstert und der Vorhang im Tempel riss mitten in zwei. Das war in dem Moment, wie der Herr Jesus praktisch den Weg zum Himmel freigemacht hat durch sein Sterben. Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Er stirbt wirklich. Versteht ihr? Der Fluch der Sünde geht übers Kreuz von Golgatha. Gell? Und ich muss es einfach ehrlicherweise hier nochmals anführen. Wenn du heute durch bestimmte Gegenden gehst, wo sehr starke Tradition ist, dann siehst du Kruzifixe, dann siehst du auch in manchen Kinderbibeln, siehst du Bildchen und so. Ihr müsst euch das anders vorstellen. Das war nicht so. Da hing nicht jemand am Kreuz, der so aussah. Die Bibel sagt ganz klar, dass er so furchtbar aussah, dass er nicht mehr wie ein Mensch aussah. Pilatus sagt vor der Geißelung, seht, der Mensch, da hat er das gesehen, wie ein Mensch aussieht, der keine Sünde hatte. Er war fasziniert von dem, er wollte ihn freigeben, er konnte aber nicht, weil er Angst hatte, weil er ein Feigling war. Er hat Angst gehabt, die Juden haben die richtige Karte gezogen, um ihn in die Falle zu locken. Sie haben gesagt, wenn du den freilässt, bist du nicht mehr der Freund des Kaisers. Und er hatte ganz schlechte Papiere beim Kaiser. Und aus eigener Angst hat er dann nachgegeben, obwohl seine Frau ihn gewarnt hat. Aber man sieht hier etwas. Der Mensch, er hat es erkannt. Und dann wurde er ausgepeitscht. Und wenn du durch eine römische Geißelung ausgepeitscht wurdest, das waren Lederriemen mit Stahlstücken oder Knochensplitter drin, wenn du mit der ausgepeitscht wurdest, viele haben das gar nicht überlebt, die sind gestorben, bevor sie ins Kreuz gingen, dann hast du nicht mehr ausgesehen wie ein Mensch. Da warst du nur noch ein zerschlagener Körper, wo man nicht einmal mehr gesehen hat, dass es ein Mensch war. Also die Bibel geht so weit, dass sagt, man sah nicht mehr, dass es ein Mensch war. So brutal. Und in dieser Elend hängt dann der Herr Jesus am Kreuz. Und dann geht der ganze Fluch der Sünde, der war da noch gar nicht da, der kam erst am Kreuz. Dann kam der ganze Fluch der Sünde, der ganze Fluch des mosaischen Gesetzes hat sich entladen über den Herr Jesus. In einer Art und Weise, wie man es nicht beschreiben kann. Die Bibel sagt, er hat für uns den Fluch getragen, ausgelöscht. Er hat vollständig diesen Fluch der Sünde und des mosaischen Gesetzes. Und mosaisches Gesetz ist Strafgesetzbuch über die Sünde. Das heißt, er hat diese letztendlich Folgen, die das mosaische Gesetz erdroht, hat er alle hier ertragen. Nicht für sich, braucht er nicht, weil er sündlos war, sondern für die gesamte Menschheit. Er hat alle Sünde dieser Welt getragen. Und da ist die Bibel auch eindeutig. In Johannes 1, 29 sagt sie, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt, der gesamten Welt, hinwegnimmt. Weil er die hinweggenommen hat, muss er auch die Strafe dafür tragen. Jetzt kann man sich ja schon mal vorstellen, was über diesen Menschen, weil er ein Menschengestalt, war alles wie bei einem Menschen, was da passiert ist an diesem Kreuz von Golgatha. Das kann man sich nicht vorstellen. Es war sowas von bösartig und sowas von brutal. Und wir haben ja die Beschreibungen, wir haben Psalm 22, das sind die geistlichen Kämpfe Jesu Christi, die er am Kreuz hatte. Müsst ihr mal lesen, einfach Aspekt, ich habe es drüber geschrieben. So ging der Kampf im Geist zu. Dann habt ihr Psalm 69, das sind die seelischen Kämpfe, müsst ihr einfach lesen. So ging der Kampf in der Seele Jesu. Und dann müsst ihr Jesaja 53 lesen, so war der Kampf im Körper. Und das siehst du ganz genau, Geist, Seele, Leib, wie das vom ich sage es mal, von diesem Kampf zerstört wurde. Man kann sich das nicht vorstellen. Es ist, vielleicht in der Ewigkeit werden wir mal sehen, da war was Brutales. Und so stirbt er. Und er ist wirklich gestorben. Er ist nicht nur gestorben, sondern er ist unter furchtbaren Umständen gestorben. Er ist tot. Er ist wirklich tot. So wie man wirklich tot sein kann. Er schmeckte den Tod. Und das was hier geschrieben steht, ist eindeutig. Er ist wirklich absolut gestorben. Jetzt sagt Lukas 24, 5 bis 7, erster Tag der Woche, das ist ja der Tag, wo wir heute gedenken. Das ist eigentlich ein Hohn für eine christliche für ein christliches Abendland. Und drum schickt er uns auch den Islam, drum schickt er uns letztendlich den Zerfall der Werte, drum schickt er uns den Zerfall des Geldes, drum schickt er uns Krankheiten, drum schickt er uns AIDS, drum schickt Gott uns auch als Strafe dieses ganze Elend, weil man das ganze Evangelium pervertiert hat. Wisst ihr, das, was uns heute passiert, das ist die gerechte Strafe für Gottlosigkeit, für Frechheit dem lebendigen Gott gegenüber. Das, was heute passiert, das ist es im Endeffekt, was Gott hier tut. Er schickt die Strafe. Ich sage das aus dem Grund, wenn ich hier sehe, was die Bibel berichtet in Lukas 24, Abvers 5, dieses gewaltige Geschehen am Kreuz, und dann machen wir Osterhäsle draus, versteht ihr? Hasen, Zeichen der Fruchtbarkeit. Zeichen des okkulten Gottesdienstes, Eier, Zeichen der Fruchtbarkeit. Ich war in Ephesus, haben wir das all gesehen, was in Ephesus ist. Ephesus war die Stadt, wo Johannes gelebt hat, war Maria gestorben, die ist nicht in den Himmel gefahren, die waren auch nicht im Heiligen Haus von Loreto, die war in Ephesus. Maria, kannst du das Grab von Johannes sehen, kannst du das Grab von der Maria sehen, das ist die Kathedrale, wo er getauft hat, übrigens ein Taufbecker, richtig, wo Erwachsene reingeht, auch hochinteressant, kein Taufding, sondern Taufbecker für Erwachsene. Und wenn du das siehst, das ist, was hier passiert ist, und du guckst dir dann die Götze an, dann siehst du zum Beispiel Artemis oder Diana, die Göttin, voll Fruchtbarkeitssymbole. Da kommen die Eier her, da kommt letztendlich auch die Hase und dieser ganze Unsinn her. Da kann man große Bücher schreiben über Ostern. Wo ich überhaupt nicht nachdenke, da ist eine Bibel. Und schau, Schande, dass in mancher Bibel das Wort Ostern steht. Sei immer ganz vorsichtig. Und die Bibel sagt was ganz anderes. Da sie nun erschraken und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen diese zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Das heißt, Gott hat zwei Engel geschickt, die hier im Grab waren. Er sagt ganz einfach: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Wisst ihr, die Jünger waren fertig. Die waren enttäuscht. Vor allem die Frauen, die ihm nachgefolgt waren, denen er nur Gutes getan hat. Er hat von der Maria Magdalena 7 Dämonen ausgetrieben. Und die waren zerstört, als das passiert ist. Die haben geweint. Die waren vollkommen traurig. Die haben dieses furchtbare Geschehen gesehen. Und selbst die römischen Soldaten haben gemerkt, an diesem Kreuz von Golgatha, da ist was passiert. Das war nicht normal. Es war nicht so ein bisschen, sondern der eine sagt, ja, dieser war wahrhaftig Gottes Sohn, dieser Mensch war gerecht. Als die diese Flut der Strafe des Zornes Gottes über dem Kreuz sich entladen sah und wieder Herr Jesus stirbt, die gewusst, da ist was Besonderes. Und jetzt kommen die Frauen voll Traurigkeit, die Jünger, es wird ja beschrieben, einmal eine Frau, einmal die Jünger, es gibt ja viele Beschreibungen in der Heiligen Schrift, aber hier heißt es ganz einfach, sie erschraket und haben das Angesicht zur Erde geneigt. Sie sind schon fertig und dann kriegt sie nochmal einen Schock. Plötzlich ist der Offenbarung Gottes da, ein Engel. Und der fragt jetzt ganz einfach, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Wir haben es heute Morgen beim Brotbrecher miteinander betrachtet. Wie der Herr ihnen immer wieder gesagt hat, ich muss nach Jerusalem, ich muss von den Pharisäern und von den obersten Priestern, nicht die Hohepriester, sondern der Hohepriester gab es bloß einen, aber oberste Priester gab es viele, muss ich verworfen werden, ich muss gekreuzigt werden, ich muss auferstehen am dritten Tag. Und das war genau das, was sie nicht mehr gehört haben, dass er am dritten Tag aufersteht. Ja, und jetzt kommen sie und jetzt sagen die Engel, was ist mit euch los? Ich sage es mal in meiner Sprache, ihr wisst doch, dass er aufersteht. Er lebt. Jetzt kommen wir zu einer ungeheuren Beweisführung, die mir der Atem geraubt hat in der Heiligen Schrift. Und da siehst du, dass so etwas wirklich kein Mensch ausdenken kann. Auf die Idee kommt kein religiöser Mensch. Die haben ganz andere Gehirne. Wenn du wissen willst, wie die denken, musst du ein Buch über Weltreligionen lesen. Dann weißt du, wie ein Mensch denkt, der religiös ist. Wobei das Buch, besser ist, man liest es nicht, weil es ist eine Katastrophe. Lukas 13, 34. Dass er ihn aber aus den Toten auferweckte, sodass er nicht mehr zur Verwesung zurückkehren sollte, hat er so ausgesprochen: Ich will euch die heiligen Gnadengüter Davids geben, die zuverlässig sind. Darum spricht er auch an einer anderen Stelle: Du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sähe. Also er zeigt hier nochmal ganz klar, was mit dem Herr Jesus passiert ist. Denn David ist entschlafen, nachdem er seinem Geschlecht nach dem Willen Gottes gedient hat, und er ist zu seinen Vätern versammelt worden und hat die Verwesung gesehen. Der aber, den Gott auferweckte, hat die Verwesung nicht gesehen, Das sollt ihr nun wissen, ihr Männer und Brüder, dass euch durch diesen Vergebung der Sünden verkündigt wird und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jeder gerechtfertigt, der glaubt. Jetzt hast du hier plötzlich die gewaltige Botschaft der Auferstehung. Warum ist die so gewaltig? Ihr müsst es einfach sehr von der Beweisführung. Gott ist ein Gott der Beweisführung. Gott ist ein Gott des Rechtes. Gott geht immer vor wie ein Richter. Gott geht vor wie ein Gesetzgeber. Die preußische Junker, die unser bürgerliches Gesetzbuch geschrieben haben, die waren gar nicht so dumm. Die haben ganz einfach der dritte Mose genommen. Und du findest im BGB, im bürgerlichen Gesetzbuch, ich habe das früher gelesen, teilweise wie ein normales Buch, haben mich immer fasziniert. Du findest dort die ganze gesetzliche Vorschriften aus dem dritten Mose. Du findest genauso, wie Gott denkt. Wo denkt er, wo unser Erbrecht herkommt? Blut und Boden. Warum zum Beispiel ein direkter Nachkomme, der eigenes Blut ist, 3/4 kriegt und die Frau bloß 1/4. Darum gab es ja jetzt diese Regelung, dass man gesagt hat, Zugewinngemeinschaft nur wenigstens halbe-halbe. Aber diese ganzen Regelungen, die kommen alle aus dem mosaischen Gesetz. Blut, Blutslehre, also jetzt Vererbungsblutlehre, die kommen alle daher. Und du hast hier letztendlich ein wunderbares Werk der Offenbarung Gottes, wo aber dann letztendlich auch das Urteil steht, das Todesurteil. Die Bibel sagt, alles, was das Gesetz letztendlich so gemacht hat, dass du keine Chance hattest vor Gott, dass du in diesen Feuersee musstest, dass du Angst haben musstest vor der Auferstehung, dass du Angst haben musstest, wenn du wirklich stirbst, das ist jetzt vorbei. Der Jesus bringt Vergebung der Sünde. Jetzt kommt wieder. Das ist der Unterschied zur Religion. Bei Religion musst du immer etwas tun. Da musst du immer etwas bringen. Da musst du immer Zeremonie abziehen. Da musst du immer einen Ritus, einen Kult darlegen. Die Bibel sagt ganz einfach, alles kriegst du mit einem einzigen Akt, Vergebung der Sünden. Sobald der Jesus dir die Sünde vergibt, ist alles da. Also er ballt es jetzt auf einmal, das ist schon, dass keine Religion ist. Jetzt muss man das erklären. Nach dem mosaischen Gesetz war es so, dass 2. Mose 21, jeder, der etwas zerstört hat, es wiederbringen musste. Das war eine Pflicht. Es gab dann Wiederbringungsregeln, wo du sogar ein Fünftel noch dazuschlagen musstest. Und wehe dir, wenn du nach mosaischem Gesetz etwas nicht wiederbringen konntest. Teilweise haben wir dich als Sklave verkaufen dürfen. War ganz schön heftig. Und jetzt ist es so, dass nach diesem göttlichen Gesetz du wiederbringen musst. Wenn du nicht wiederbringen kannst, bist du verloren. Und dieses Wiederbringen, das bezog sich auf das geistliche Leben, das Adam zerstört hat. Also musste Adam Leben wiederbringen. Konnte er ja nicht mehr, hat ja keins mehr. Wir haben das ja gesehen. Jeder von Adams Nachkommen stirbt. In Adam sterben alle. Der hat kein Leben mehr. Der hat Leben zerstört durch den Sündenfall, nicht Eva. Eva war der Auslöser. Darum wirft sie ja auch Paulus vor. Aber der Sündenfall trat erst ein, als Adam, der Prototyp, in die Frucht biss. Vorher trat er nicht ein. Müsst ihr die Bibel genau lesen. Werdet ihr genau sehen, der Sündenfall tritt erst ein, als Adam die Frucht nimmt. Und da ist dann etwas passiert. Er war in der Falle. Er konnte nichts mehr tun. Drum schickt Gott seinen Sohn, vor einer Jungfrau geboren, vom Heiligen Geist gezeugt. Die Erbsünde geht über den Vater, siehe Adam. Nachdem der Jesus vom Heiligen Geist gezeugt wurde, ist hier ein Mensch, der den Wert der Gottheit hat von seinem inneren Leben her, der keine Erbsünde hat, weil er nicht vom Mensch gezeugt ist, vom Heiligen Geist. Brillante Logik Gottes. Stimmt ganz genau mit dem Gesamtersatz des mosaischen Gesetzes überein. Es ist vollkommen brillant, rechtlich in Ordnung und logisch. Es gibt nichts, was diese Offenbarung toppen könnte in dieser Welt. Die Logik der Erlösung. Und jetzt sagt die Bibel ganz klar, das Leben, das wiedergebracht werden muss, ist im Blut. 3. Mose 17, Vers 11. Also muss dieser Sohn Gottes, der als einziger Mensch, als neuer Prototyp, der neue Adam, der wirklich unverseuchtes Blut hat, dieses Blut vergießen, um den Sündenfall wieder gut zu machen. Wenn aber jetzt der Jesus ein Mensch gewesen wäre, würden die Arianer sagen, oder wie auch die Christadelphiens und wie manche Leugner der Gottheit Jesu es von sich gäbe, wenn er nur ein Mensch gewesen wäre, hätte sein Blut genau ausgereicht, um Adam zu erlösen. Was er mit der Eva und uns? Nein, die Bibel sagt ganz klar, er hatte letztendlich der Wert der Gottheit. In ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Das heißt, der Jesus hatte den Wert der Gottheit. Und darum ist dieses Blut so kostbar und so wertvoll, dass es alle Menschen erlösen kann. Drum sagt die Bibel, Gott hat die Welt geliebt. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Es reicht aus, um die gesamte Menschheit zu erlösen. Das ist das Gewaltige. Dieser Wert, dieses Blut, es ist unermesslich. Auch der dreckigste Sünder wird völlige Befreiung empfangen und völlige Reinigung durch Jesu Blut. Wenn du das einmal gesehen hast, wenn ein wirklicher Mensch, der sein Leben zerstört hat, ich habe genügend Menschen kennengelernt, die ihr Leben zerstört haben. Also manchmal fragst du dich, was für ein Talent manche haben, alles kaputt zu machen. Es gibt Menschen, die haben alles kaputt gemacht. Ich habe vor kurzem mit einem Mann gesprochen. Ich kenne den jahrelang. Dieser Mann ist schon mal bei mir an der Haustür gestanden, der klingelt und sagt, du bist der Karl-Hermann Kaufmann, sage ich, ja. Sagt er, ich habe nur einen Gedanke gehabt, und zwar, entweder komme ich jetzt zu dir oder ich bringe mich um. So stand er vor der Haustür. Da überlegst du dann nicht mehr, ob er den reinlässt. Der Mann hat sich bekehrt. Aber er hat selbst, als er noch bekehrt war, auch einen chaotischen Zug gehabt. Er hat alles gemacht, was nichts war. Also was geistlich, was du falsch machen konntest, hat er auch alles falsch gemacht. Jetzt habe ich ihn getroffen, sagt der Karl-Hermann, ziehst ja jemand nicht unbedingt sofort an. Er sagt zu mir, weißt du, meine Seele ist im Opfer Jesu jetzt zur Ruhe gekommen. Ich bin jetzt schon jahrelang völlig in der Ruhe. Ehe ist zerstört, alles kaputt, alles. Er sagt, ich ruhe. Ich habe Frieden mit Gott und den Menschen. Ich bin im Zustand, ich freue mich am Herrn und warte, bis er kommt. Hat mich sehr getröstet. Ich habe gesagt, wenn Gott mit so einem chaotischen Mensch so etwas machen kann, dass der Seele so zur Ruhe kommt, dann habe ich wieder Hoffnung für jeden. Und das ist das Bombastische, dass Gott Hoffnung für jeden hat. Wisst ihr, das ist das große Evangelium. Aber es gab eine Bedingung, die musste ich erfüllen. Das heißt, nicht ich, sondern Gott, die musste er erfüllen. Und zwar, nachdem der Teufel Kratos über den Tod hat, also Kontrolle, völlige Kontrolle, gab es nur eine Möglichkeit. Wenn der Herr Jesus wirklich Gottes Sohn war, wenn er wirklich sündlos war, wenn er wirklich die Sünde für die ganze Menschheit bezahlt hat, ohne dass ihm etwas dadurch passiert ist, wenn er das wirklich getan hat, wenn die Sünde wirklich bezahlt sind für alle Menschen, wenn eine allumfassende Erlösung fertig daliegt, dann muss zwingend etwas geschehen. Wenn er dann ins Totenreich geht, das ist er gegangen, wenn er dann in der Hades kommt, in der Sheol, dann darf ihn der Teufel nicht kontrollieren können, weil der Teufel hat dann die Macht verloren. Wenn das alles stimmt, was die Bibel sagt, dann muss er auferstehen, triumphal. Versteht ihr? Und das ist der Triumph der Auferstehung. In dem Moment, wie der Herr Jesus auferstanden war, war es amtlich. Jetzt war es sicher. Darum ist die Auferstehung so wichtig für uns Gläubige. Damit war absolut sicher, dass der Tod keine Macht mehr hat, dass er dem Tod die Macht genommen hat. Er hat den Tod entmachtet. Und das Entsetzliche, was Paulus in 1. Korinther 15 beschreibt, wo er sagt, was ist, wenn Christus nicht auferstanden wäre? Es wäre ja furchtbar. Er sagt, dann wären wir tot in unseren Sünden, würden in die Hölle fahren. So ist es. Das heißt, in dem Moment, wie der Herr Jesus leiblich, und das ist ganz wichtig, er ist nicht geistlich auferstanden, er ist leiblich auferstanden. Der Körper, der hier zerstört war, ist auferstanden. Ist überhaupt keine Frage. Er ist körperlich, leiblich, wirklich auferstanden, ist wieder lebendig geworden, aus dem Totenreich heraus. Und damit war sicher, der Teufel hat ihn nicht halten können. Sondern die Bibel sagt was ganz anderes. Sie geht dann hin und beschreibt uns etwas, was wir nicht verstehen, was in diesem Totenreich passiert ist, als der Herr Jesus dorthin ging. Es hat schon begonnen am Kreuz von Golgatha, als er hier sie entmachtet hat, Kolosser 2, Vers 14. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Das heißt, er hat den Fluch getragen, hat die Macht des Teufels am Kreuz zerstört. Da ist der entscheidende Schlag geführt worden. Also so die Herrschaften und Gewalten. Das steht im Griechischen in der Mehrzahlform, also praktisch das Wort für Vollmacht, die Bevollmächtigten. Versteht ihr, der Teufel hatte das Recht. Das ist das Brutale, hat es. Der Jesus hat ihn völlig entmachtet, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Jetzt kommt die Folge. Er hat hier am Kreuz alles getan. Dann geht er ins Totenreich. Der Teufel will wahrscheinlich genauso zugreifen wie bei jedem Menschen. Es geht nicht. Der Herr aufersteht. Und damit sind zwei Dinge geschehen. Damit ist ein untrüglicher Beweis geführt, dass der Herr Jesus selber keine Sünde hatte. Und damit ist untrüglich bewiesen, dass alle Sünden aller Menschen bezahlt sind.
ist brutal, wenn sich das überlegt. Ist geschehen. In dem Moment, wie er aufersteht, ich kriege Gänsehaut, wenn ich an das denke, was die Auferstehung bedeutet. Dass da Jesus auferstanden ist. Damit ist alles echt, alles 100%. Wisst ihr, die Bekenntnisbewegung hat früher, als wir zum Glauben kamen, haben die immer angesteckt. Ich habe die heute noch daheim. Gab so kleine Nädelchen, Jesus lebt. Und wenn du siehst, Jesus lebt, dann versteht die meisten ja gar nicht, was das bedeutet. Wenn jemand kommt und sagt, was heißt das, Jesus lebt, dann musst du ihm sagen, das bedeutet, wenn er lebt, wenn er auferstanden ist, alles bezahlt. Tetelestai stand ihm am Kreuz. Es ist vollbracht. Das ist das griechische Wort gewesen für der Stempel. Wir haben auf der Bank einen Bezahlstempel. Wenn der Kassier jemand Geld gegeben hat, mit einem Scheck oder einer Auszahlung, hat er den Stempel drauf gemacht. Damit war der Scheck entwertet. Es war bezahlt, alles vorbei. Und genau das ist die griechische Bedeutung von Tetelestai. Es ist bezahlt. Stempel drauf, erledigt. Bankausdruck, verstehe ich gut. Wisst ihr, wenn man das sieht und die Auferstehung war das Entscheidende, das hier geschehen ist, und Korinther 15, 20 sagt ja, nachdem Paulus die Möglichkeit macht, wenn er nicht auferstanden wäre, sagt er, nun aber ist er auferstanden. Das ist der Triumph der Gläubigen, aber so einem Tag wie heute. Wenn die Gläubigen kein Triumph mehr empfinden, dass Jesus auferstanden ist, dann versteht man es einfach nicht. Wisst ihr, dieser erste Tag nach, und dieses Jahr ist es sogar so, dass das Passa-Fest, Juden sagen Pesach, das Passa-Fest mit Ostern zusammenfällt. Jüdischer und christlicher Kalender hat ja mit Sonne und Mondjahr und Ähnlichem zu tun. Es ist gewaltig. Dieser Tag nach Karfreitag, dieser Sonntag nach Karfreitag, dort ist er verstanden und dort ist alles passiert, gell? Und da muss man einfach sehen, damit hast du eine vollkommene, radikale, totale Erlösung. Und jetzt kommt ein Problem, das ich nicht verhehlen möchte, das mich tief erschüttert hat, als ich selber las. Als der Jesus von den Toten auferstanden ist, damit war der Sieg vollendet. Der Sieg wurde dann zur vollen Blüte gebracht, als der Jesus ins himmlische Heiligtum einging, sein Blut auf den Altar gelegt hat und dann später, als er nach der Himmelfahrt durch der Heilige Geist ausgegossen, dann war die Vollerlösung durch der Heilige Geist für uns zugänglich. Wer will, der nehme des Wassers Leben umsonst, war da. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Es war plötzlich Vollerlösung da. Wisst ihr, was für eine Botschaft für eine Menschheit, die in die Hölle fährt? Wisst ihr, was soll ich denn den Menschen sagen, wenn ich so eine Botschaft nicht mehr habe? Was ist denn eine frohe Botschaft, dass Hoffnung ist für jeden? Stehst du, wenn jemand in unserer Mitte ist, der das nicht erlebt hat, du brauchst nicht untergehen. Du brauchst keine Angst vor dem Tod haben. Du musst nicht krepieren in deiner Sünde. So kannst du gerettet werden. Das ist das Herrliche. Jetzt kommt etwas. Wir Gläubige, wir sind manchmal wie das, was dann folgt. Wir sind manchmal wie diese Emmaus-Jünger. Es wird ja beschrieben, dann in Lukas 24, Abvers 13. Und siehe, zwei von ihnen gingen an denselben Tag zu einem Dorf namens Emmaus, das von Jerusalem 60 Stadien entfernt war. Sie redeten miteinander von allen diesen Geschehnissen. Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Ihre Augen aber wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Und er sprach zu ihnen, was habt ihr unterwegs miteinander besprochen und warum seid ihr so traurig? Da antwortete der eine, dessen Name Kleopas war, und sprach zu ihm, bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Der sprach zu ihnen, was? Sie sprachen zu ihm, dass mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei alledem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Er hat ihnen doch ganz klar gesagt, ich werde im dritten Tag auferstehen. Vers 22. Zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Sie waren am Morgen früh beim Grab, fanden seinen Leib nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebe. Und etliche der unsrigen gingen hin zum Grab und fanden es so, wie es auch die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Der sprach zu ihnen, o ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie wanderten, und er gab sich den Anschein, als wolle er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet. Und sie erkannten ihn, und er verschwand vor ihnen. Sie sprachen zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete? Und sie standen auf in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die Elf und ihre Gefährten versammelt. Die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden, der ist dem Simon erschienen. Und sie selbst erzählten, was auf dem Weg geschehen war, wie er von ihnen am Brotbrechen erkannt worden war. Und dann erscheint er plötzlich und sagt: Friede euch! Ich habe manchmal den Eindruck, ich rede jetzt von mir selber, und ich glaube, dass es den meisten Menschen so geht, es gibt Zeiten, wo du durch den Kampf des Glaubens mürbe wirst, wo du Enttäuschung erlebst im Glauben, wo du fertig bist, wo du nicht in der ersten Liebe brennend bist, sondern wo du einfach, ob es beruflich, ob es geschäftlich ist, ob es privat ist, geistlich, Gemeinde, die Enttäuschung und das alles überwiegt, du bist ausgelaugt. Und hier hast zwei Männer, die waren enttäuscht. Hätte sie der Schrift geglaubt, als Überschrift möchte ich das drüber schreiben, hätte sie den Worten Jesu geglaubt, wäre sie nicht enttäuscht gewesen, sondern wäre voll Spannung am dritten Tag dagestanden und gesagt: Jetzt muss er kommen. Er muss kommen. Er hat gesagt, er aufersteht. Was kommt? Nix. Angst, Traurigkeit, Enttäuschung. Ja, bei uns ist es genauso. Würden wir dem Wort glauben, würden wir geistlich aufstehen und voll Zuversicht auf die Hilfe des Herrn hoffen, ja, wir sind oft wie die Emmaus-Jünger, die einfach hingehen und dann, wenn sie nicht glauben, wenn sie die Schrift gar nicht ernst nehmen, wenn sie gar nicht lesen, darum glauben sie nicht. Und jetzt siehst du einfach, da kommt Enttäuschung. Und jetzt sehen wir die seelsorgerliche Art Jesu. Und dabei muss man natürlich sagen, so dumm waren die ja gar nicht. Sie sagen sogar: Wir haben gehofft, dass er der Erlöser ist. Wenn ihr es gewusst. Wisst ihr, und man kann theoretisch alles wissen, geistlich. Das vollkommene Opfer, die Person Jesu, kann alles theoretisch wissen und es passiert trotzdem nichts. Das ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Sie haben gehofft, dass er der Erlöser ist. Sie sind natürlich jetzt hier schon wankend geworden, weil nichts passiert ist. Aber es ist nur nichts passiert, weil sie nicht geglaubt haben. Und er fragt sie dann: Warum seid ihr so traurig? Wisst ihr, und das ist eine ungeheure Sache. In Johannes 2 offenbart es ja, der Herr Jesus sagt, man musste ihm nichts sagen über den Menschen. Er wusste ganz genau, was im Menschen war. Versteht ihr? Ich weiß nicht, was in euch drin ist. Und ihr wisst auch nicht, was in mir drin ist. Gut, wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Viel kannst du hören, aber nicht alles. Aber der Herr Jesus weiß von mir und von dir ganz genau, vom hinterletzten Winkel unseres Herzens, was da drin ist. Und er hat gesehen, die sind traurig. Und es lässt er zu, dass sie sich offenbaren, dass sie zugeben, dass sie, wie ihr Zustand ist. Denn sie sagen sogar, die Frauen sind gekommen und haben gesagt, er lebt. Ja, wenn er lebt, dann wäre er ja auch verstanden. Wenn er auch verstanden ist, dann stimmt ja alles. Dann ist ja alles bezahlt. Sie haben nichts begriffen. Das ist bei uns oft so, man kann theoretisch Worthülsen weitergeben, man kann dir immer alles erzählen und wieder predigen und wieder sagen. Wenn es nicht Realität wird, passiert nichts. Ich habe manchmal mehr Angst vor denen, die alles wissen, als vor denen, die nichts wissen und dafür glauben. Wobei Unwissenheit kein Schutz oder Alibi sein soll. Auf jeden Fall, hier sieht man dann etwas. Erlebt, sie müssen eigentlich wissen, was passiert. Und jetzt fängt der Herr Jesus plötzlich an. Und jetzt sieht man etwas, dass der Herr Jesus sich um die Seinen kümmert. Er kümmert sich um die Seinen. Es ist ihm nicht egal. Er ist der Feigenbaum auch umgräbt und nochmal düngt, ob nicht Frucht herauskommt. Er geht zu den Seinen. Und jetzt geht er hin und beginnt sie seelsorgerlich anzureden. Er sagt: Oh, ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge? Versteht ihr? Unser Herz ist von Natur aus träge. Faul. Zum ersten Mal hat der Alexander Sebel gesagt, wenn Gebet, er sagt, ich muss mich täglich bei der Gebetsstille in die Gegenwart Jesu schleifen. Habe ich damals nicht verstanden. Heute verstehe ich es. Es gibt Dinge, da ist der Mensch einfach träge. Er ist träge zu glauben. Er ist träge, alles zu glauben. Er ist träge, alles ernst zu nehmen, was die Propheten geredet haben. Wisst ihr, zum Beispiel Endzeit. Endzeit ist eine ganz gefährliche Sache. Die gehört auch zu dieser Thematik. Die Brüder haben angefangen schon nach dem Krieg dauernd zu warnen. Der Herr kommt, der Herr kommt, der Herr kommt, der Herr kommt. Obwohl er nicht kam. Sie haben dann spekuliert ohne Ende, haben Theorien ausbaldowert, der beschleunigte Aufmarsch Russlands, das Herumlenken von Gog und Magog. Du hast nur noch, du bist mit Büchern überschwemmt worden vom Markt, die alle Endzeit, Endzeit geschrien haben. Was ist passiert? Nichts ist passiert. Die Prophetien sind so gut wie alle falsch gewesen. Wisst ihr, was da passiert? Die Bibel beschreibt es. Und dann wird der Mensch abgestumpft. Wenn du eine Stadt hast, hast du einen Wächter und der Wächter dauernd sagt, der Feind kommt, du guckst 10 Mal und 10 Mal kommt der Feind. Wenn er das 11. Mal schreit, guckst du nicht mehr. So ist der Mensch. Wisst ihr, werden die Gläubigen narkotisiert. Und du hast dann so einen Zustand, manche Gläubige sind narkotisiert, die sehen die schlimmen Zustände, wissen nur einen noch aus, aber sie glauben schon nicht mehr, dass das alles stimmt. Weil sie einfach die Nase voll haben. Würden sie wirklich nur das glauben, was geschrieben steht, und die ganze menschliche Meinung wegwerfen, dann käme die Spannung zurück. Hochinteressant, was dann passiert, wenn man das tut. Ich habe es immer gemacht vor 5 Jahren. Sie alles, was mir beigebracht hat, weggeworfen haben, nur noch das, was geschrieben steht, akzeptiert haben. Gab eine Revolution. Ich musste einen Teil von meiner eigenen Erkenntnisse musste ich opfern. Aber hier siehst du etwas, sie sind gefangen. So gefangen, wie heute viele Gläubige aus sind. Jetzt geht der Herr Jesus ganz einfach hin und sagt, musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Wisst ihr, wo die Herrlichkeit war? Man versteht es ja nicht, denkt, die Herrlichkeit ist irgendwie Himmel. Wo war denn die Herrlichkeit in der Stiftshütte? Auf dem Sühnedeckel. Wenn die Herrlichkeit Gottes, der Heilige Geist, in Gestalt dieser Wolke und Feuersäule herunterkam, dann war er auf der Bundeslade, in der Bundeslade, im Allerheiligste, auf der Bundeslade drauf, auf der Stiftshütte, auf der Bundeslade und bei der Bundeslade auf dem Sühnedeckel und dort war das Blut. Und als Herr Jesus die Himmel durchschritten hat, Hebräer 10, 19, ist er ins innerste Heiligtum, in seine Herrlichkeit gegangen und das Blut auf der Altar im Himmel gelegt, auf den Sühnedeckel. Und das ist das, was hier beschrieben steht. Er sagt, wisst ihr denn nicht, dass das geschehen musste? Ist bombastisch. Ist für mich unfassbar, was hier passiert ist. Und jetzt ist etwas, jetzt geht er hin, so wie da sieht man, wie man die Bibel behandeln soll. Er begann bei Mose und bei allen Propheten und legt ihnen in allen Schriften auf, was sich auf ihn bezieht. Also bezieht sich alle Schriften auf Christus. Ich muss bloß die Teile finden. Also bezieht sich auch ein Buch Esther, wo der Name Gott gar nicht vorkommt, auch auf Christus. Ich brauche bloß geöffnete Augen, um es zu. Er sagt alle. Jetzt geht er hin und beweist ihnen Schritt für Schritt durch die ganze Heilige Schrift. Das ist eine saubere, göttliche Beweisführung, was Sache ist. Ich würde viel darum geben, wenn man jetzt sehen würde, was bei den Jüngern im Herzen passiert ist. Da ist doch was passiert. Diese Beweisführung Jesu durch die ganze Heilige Schrift, die hat etwas bewirkt. Vers 30. Eigentlich hätte ich erwartet, dass Vers 31 zuerst kommt. Aber der kommt nicht. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Jetzt gibt es Theorien, dass sie beim Brotbrecher die Wundmale gesehen hätten oder ähnliches. Nee, sondern in dem Moment hat er sich geoffenbart. Und in dem Moment, wie Gott sich offenbart, da passiert etwas. Und darum heißt es, da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und da steht das Wort für Vollerkenntnis. Sie erkannten ihn in der Tiefe. Und er verschwand vor ihnen. Jetzt kommt was Gewaltiges. Und das ist vorher passiert. Und als das passiert ist, konnte er sich offenbaren. Darum sind die Verse nach der Reihenfolge vertauscht. Die sind richtig vertauscht, so gehört sie es nicht. Und zwar, sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete? Versteht ihr? Hier ist was ganz Einfaches. Wenn du im Zustand bist, wo du genauso wie die Emmausjünger den Kopf in den Sand streckst, vor lauter Probleme, vor lauter Sorgen, vor lauter Nöte oder vor dir selber, manchmal sind wir uns ja selber im Weg, keinen Horizont mehr hast, alles schal und fade wird, alles hoffnungslos ist, dann ist was ganz einfach. Sobald der Herr beginnt, zu deinem Herzen zu reden, wird etwas passieren. Sobald du dein Herz öffnest, der Herr nur noch allein suchst in der Schrift und nicht mehr Erkenntnisse, nicht mehr das Zeug, sondern du wirklich hingehst und der Herr suchst, wird das passieren, dann wird dein Herz anfangen zu brennen. Wenn dein Herz anfängt zu brennen, dann kommt dieser Vers 31 und dieser Vers 30 davor, dass dann der Herr sich dir offenbaren kann und dass du dann auch Brot und Wein erkennst, das vollkommene Opfer. Dann wirst du das in der Tiefe erkennen und dann kommt dein Herz zur Ruhe. Dann kriegst du die Vollerkenntnis Jesu Christi, vorher nicht. Und jetzt sieht man etwas Gewaltiges. Diese Leute, die tun jetzt etwas. Die sind schon 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Und diese Jünger kehren um. Epistrephas ist die Bekehrung, die Umkehr. Gibt es auch bei Gläubigen Umkehr? Ist dann nicht die Bekehrung zur Rettung, sondern ist die Bekehrung oder die Umkehr vom Weg. Sie kehren zurück. Merkt ihr was? In der Enttäuschung, das ist logisch, läufst du den Gläubigen davon, das ist normal. Ich kenne keinen, der den Gläubigen nicht davonläuft, wenn er enttäuscht ist. Du läufst ihn innerlich davon. Man kann auch innerlich davonlaufen und äußerlich nicht. Gibt es auch. Aber sobald der Herr redet, unsere Herzen brennen, sobald er sich offenbaren kann, dann drehst du um, dann gehst du zurück nach Jerusalem, dann gehst du zurück zu den Gläubigen. Und jetzt trifft er die Gläubigen und da hat er ein paar Theoretiker, die sagen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen. Sie haben kein Zeugnis. Jetzt kommen sie und berichtet, er ist wahrhaftig auferstanden. Jetzt können sie dem zustimmen und sagen, jawohl, er lebt. Und dann passiert bei mir und bei dir das Gleiche im Herzen. Plötzlich hast du die absolute Gewissheit, dass die Auferstehung geschehen ist, dass die Erlösung vollkommen ist, dass sie stimmt, millimetergenau, und dass es für mich und dich absolute Hoffnung gibt. Und auch die Hoffnung, dass man einst einmal auf dem Sterbebett liegt, wie dieser Diener in Lissabon und sagt, Triumph, die Hoffnung, die ist dann da. Du siehst dann das Opfer Jesu. Epheser 1,17 sagt, du brauchst Erkenntnis durch den Heiligen Geist, dass du siehst, was in dir ist. Du siehst dann das Wirken des Heiligen Geistes. Du siehst Epheser 4, wird der Herr unsichtbar in der Gemeinde arbeitet. Und du siehst dann auch, dass vielleicht du oder ich, dass wir dem Zustand sind, wie Offenbarung 1, Vers 10 es beschreibt, wo der Johannes dem Herrn Jesus der Rücken zukehrt. Als er zu ihm redet, als das Herz wieder zu brennen beginnt, dreht er sich rum. Wisst ihr, und vielleicht müssen wir lernen, das Rede Gottes neu zu hören, dass man uns rumdreht und ihm wieder sein Gesicht zuwendet und dann bricht er ja zusammen und dann kommt die Hand Jesu auf sein Haupt und sagt, fürchte dich nicht. Dann ist die Angst weg. Das ist der erste Effekt, wenn man Jesus begegnet, dass die Angst verschwindet. Wenn man dann das Kapitel voll zu Ende sieht, ab 44, er sagte, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Mose und in den Propheten und in den Psalmen von mir geschrieben steht. Er bringt wieder den Gesamtschriftbeweis. Und da öffnete er ihnen das zweite Mal. Versteht ihr? Man braucht es immer wieder, dass der Herr uns die Schrift öffnet. Nicht einmal. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften in der Tiefe verstehen. Wenn jemand geöffnete Augen hat vor Gott her, dann versteht er die Schriften. Der sprach zu ihnen, so steht es geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tage aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, das sind die Heidevölker gemeint, beginnend in Jerusalem. Und dann sendet er sie aus und sagt, der Heilige Geist, die Verheißung des Vaters wird auf euch kommen. Johannes 16,7, wenn ich hingegangen bin, sende ich ihn. Also passt alles zusammen in einer unbeschreiblichen Logik. Und hier sieht man dann etwas, er gibt ihnen die Botschaft, er sagt, alles gebündelt, diese komplizierte Vorgänge der Erlösung, diese komplizierte Rechtsdinge des mosaischen Gesetzes, alles ganz einfach gebündelt in einer Tatsache, Vergebung der Sünde. Du hast Vergebung der Sünde und du hast es. Es ist alles da. Und du kannst dann wie die Emmaus-Jünger umdrehen, nach Jerusalem zurückgehen, ein brennendes Herz haben und triumphal verkündigen. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und dann kannst du auch den Auftrag von Gott empfangen, so wie sie es empfangen haben. Jetzt geht hin und sagt den anderen, tut Buße, das ist nämlich die Botschaft, und glaubt. Erste Predigt Jesu, Markus 1,15, tut Buße und glaubt. Ganz einfach, der einzige Befehl, den Gott einem Menschen uneingeschränkt gibt, ist, tut Buße. Apostelgeschichte 17,30. Er hat gebietet, allen Menschen, allenthalben Buße zu tun. Und jeder, wo Buße tut, wird gerettet, das ist keine Frage. Und hier siehst du dann etwas. Du siehst dann, Vers 51, das geschah, indem er sie segnete, schied er von ihnen, wurde aufgehoben in den Himmel. Jetzt ist er im Himmel. Was steht hier? Sie haben gesehen, wie er in den Himmel geht. Wisst ihr, was das für uns bedeutet? Das bedeutet für uns was Ungeheures. Hebräer 2, Hebräer 4, Hebräer 7, Hebräer 10. Lässt es in Ruhe durch. Wir haben einen hohen Priester im Himmel, der Mitleid hat. So wie er Mitleid hatte mit den Emmaus-Jüngern. So wie er die Emmaus-Jünger nahegetreten ist, so tritt er uns nahe durch den Heiligen Geist. Wir haben einen hohen Priester, der uns vertritt vom Vater Tag und Nacht. Wir haben einen hohen Priester, der Mitleid hat mit unseren Schwachheiten. Wir haben einen hohen Priester, der unser Elend kennt und der das Elend hinwegräumen kann durch sein großes Opfer, der bereit ist, uns zurechtzubringen. Und wenn du das siehst, da kommt doch Hoffnung. Wir Menschen sind von diesem geistlichen Tod her zerstörerische Wesen. Wisst ihr, ich sag's euch ehrlich, ich bin kein, wie soll ich sagen, geselliger Mensch. Ich bin eher ein Einzelgänger. Ich bin eher ein Eigenbrödler. Das ist übrigens interessant, viele waren Eigenbrödler. Aber ich bin nicht so kommunikativ, würde man heute neudeutsch sagen. Und viele, viele Gläubige müssen dann bekennen, was ich mir auch schon sagte. Ich habe gesagt, wie viel habe ich schon Beziehungen zerstört, weil ich beleidigt war? Wie viel habe ich Beziehungen zerstört, weil es mir nicht gepasst hat? Wenn du das alles siehst im Nachhinein, dann wirst du sagen, heute würde ich es anders machen. Aber du hast nicht anders gemacht, ich auch nicht. Was für ein Segen, dass du weißt, es ist jemand im Himmel, ein hoher Priester, der dieses Elend kennt und der bereit ist, es wegzuräumen, es aufzuräumen, dass wieder Friede ist, bei dir und bei anderen. Dass plötzlich wieder Ruhe kommt in dieses Herz. Und dann kommt etwas, und das wünsche ich mir, das wünsche ich euch. Sie warfen sich anbetend vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Man hat alle Zeit im Tempel, Stellung in Christo, priesen und lobten Gott. Amen, sagt dann die Bibel. Amen heißt, so sei es. Möchte ich auch sagen, so sei es. Wisst ihr, wenn das jemand begreift, was durch diese Auferstehung passiert ist, wenn das jemand begreift, dass so wie er den Emmaus-Jüngern körperlich nachgegangen ist, er uns jetzt im Geist, durch den Heiligen Geist, als Hohepriester nachgeht und uns zurechtbringt, dann, also mir geht es wenigstens so, dann kommt Hoffnung in dieses Herz hinein. Dann plötzlich beginne ich selber anzubeten, brauche mich nicht antreiben, bete. Dann habe ich das Bedürfnis, der Herr anzubeten und dann wird mein Herz brennen. Und ich denke, wenn man mit so einem Herz ein Ostern, ich benutze das heidnische Wort, weil halt in der Umgangssprache gibt es das, oder am Tag der Auferstehung Jesu Christi, oder am Pessach, am Passafest, wenn hier jemand so rumläuft, dann kann man drüber schreiben, glückselig bist du, wohl dir, wohl mir, wenn es so ist. Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du der große Hirte der Schafe bist, dass du der große Hirte der Seelen bist, dass du bereit warst, deine göttliche Gestalt niederzulegen im Himmel, Mensch zu werden, wie wir am Kreuz von Golgatha, am Karfreitag dieses furchtbare Geschehe über dich ergehen zu lassen, diesen Fluch der Sünde und des mosaischen Gesetzes auszulösen, dass du bereit warst, das, was Adam zerstört hat, wiederzubringen. Und zwar wiederzubringen in ihrer gewaltigen Art und Weise, indem du ein vollkommenes Opfer für jeden Menschen geschaffen hast. Und du siehst auch, Herr Jesus, letztlich, wie wir Gläubige oft, wie die Emmaus-Jünger, der Kopf in den Sand strecken und davonlaufen und das nicht begreifen, weil unsere Augen nicht auf die Schrift gerichtet sind, weil unsere Herzen träge sind. So will ich dich einfach bitten für jeden in unserer Mitte, wenn jemand in unserer Mitte ist, der den Eingang noch nicht passiert hat, der Vergebung der Sünde noch nicht besitzt, dann erbarme dich. Wenn jemand in unserer Mitte ist, der die gleiche Situation hat wie die Emmaus-Jünger, der resigniert hat, dann erbarme dich, dass keiner von uns diese Versammlung verlässt, es sei denn, sein Herz beginnt neu zu brennen. Und dass dann die Folge davor ist, dass wir dich neu erkennen, dass wir beginnen, dich zu entbeten und bei dir allein Hilfe zu suchen. Dafür danke ich dir. Amen.